Deutschlandfunk Nova. Update.
Das ist das normale Vorgehen in Belgien, in Deutschland, in Italien, überall. Man ist verpflichtet, bei einer gerichtlichen Vorladung auch zu erscheinen.
Der Präsident des spanischen obersten Gerichts, Carlos Lesmes, nach der geplatzten Vernehmung von Carles Puigdemont heute Vormittag. Der abgesetzte Regionalpräsident von Katalonien sollte eigentlich heute in Madrid vor dem spanischen Staatsgerichtshof erscheinen. Er kam aber nicht, genau wie er vorher angekündigt hatte. Die zuständige Richterin hat deshalb einen europäischen Haftbefehl erlassen. Das melden mehrere spanische Medien. Das ist Thema jetzt im Update. Ich bin Anne Zuber.
Update.
Insgesamt 14 Mitglieder der abgesetzten katalanischen Regierung hatte die spanische Staatsanwaltschaft für heute nach Madrid vorgeladen. Angeklagt sind sie wegen Rebellion, Auflehnung gegen die Staatsgewalt und Veruntreuung öffentlicher Gelder. Auf Rebellion stehen bis zu 30 Jahre Haft. Aber nur 9 Politikerinnen und Politiker sind gekommen, um auszusagen. Für die meisten von ihnen hat die spanische Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft beantragt. Einer soll gegen Kaution frei bleiben. Dem hat das Gericht eben stattgegeben und die U-Haft angeordnet. Puigdemont und 4 seiner Ex-Minister sind heute gar nicht erst in Madrid erschienen. Er hatte sich am Montag nach Brüssel abgesetzt und auch die Minister sollen dort sein. Puigdemonts Anwalt Paul Bekaert hat erklärt, sein Mandant erwarte in Spanien kein faires Verfahren und hat vorgeschlagen, dass Puigdemont in Belgien aussagen kann. Bekaert hat das Ganze einen Nerven- und Propagandakrieg genannt.
Das hat einen echten Sehnsuchtskrieg, einen Propagandakrieg.
Das spanische Staatsgericht hat jetzt einen europäischen Haftbefehl gegen Puigdemont erlassen. Das melden mehrere spanische Medien. Marta Pascal ist separatistische Abgeordnete im katalanischen Parlament. Und sie war heute in Madrid, um die abgesetzten Regierungsmitglieder zu unterstützen. Sie hält einen europäischen Haftbefehl für völlig unverhältnismäßig.
Für mich ist er weiter der Regierungschef. Er ist bereit, einerseits die Demokratie zu verteidigen und sich den Fragen der Justiz per Videokonferenz zu stellen. Was wir getan haben, das ist kein Verbrechen.
Allerdings gibt es auch Separatisten, die Puigdemonts Verhalten mittlerweile nicht mehr unkritisch mittragen. Zum Beispiel der Abgeordnete Jean-Josep Nuet.
Was er macht, versteht niemand mehr, auch nicht seine eigenen Leute. Ich denke, es macht keinen Sinn. Er sollte für das einstehen, was wir getan haben, mit allen Konsequenzen.
Europäischer Haftbefehl. Das bedeutet, Puigdemont muss in Belgien festgesetzt werden, von der dortigen Polizei. Und dann müsste ein belgischer Richter entscheiden, ob er tatsächlich ausgeliefert wird. Das muss innerhalb von 10 Tagen passieren. Wenn Puigdemont der Auslieferung nicht zustimmt, muss ein belgisches Gericht noch mal genau prüfen und dann entscheiden. Das darf dann bis zu 60 Tage dauern. Das bedeutet, das Ganze könnte sich hinziehen bis nach den geplanten Regionalwahlen in Katalonien. Aber ein europäischer Haftbefehl kann auch abgelehnt werden. Und das ist speziell zwischen Belgien und Spanien schon mehrfach passiert, erklärt unser Korrespondent Sebastian Schöbel.
Belgische Gerichte haben nämlich schon mehrfach die Auslieferung von gesuchten, mutmaßlichen Mitgliedern der baskischen Terrorgruppe ETA verweigert, die in Belgien untergetaucht waren. So zum Beispiel bei 2 ETA-Helfern in den 90er Jahren und zuletzt 2013 bei der in Gent festgenommenen ETA-Sympathisantin Maria Natividad Espina, alias Pepona. Alle 3 Gesuchten wurden übrigens von einem belgischen Anwalt vertreten, Paul Bekaert.
Und der vertritt eben jetzt auch Carles Puigdemont. Bei der EU gilt in der Katalonien-Krise immer noch die Devise raushalten und nicht einmischen. Jetzt haben die katalanischen Separatisten Rückendeckung bekommen durch einen offenen Brief, gerichtet an EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und an Parlamentspräsident Donald Tusk und unterzeichnet von 60 Professoren und Politikern. Unterschrieben haben unter anderem der ehemalige griechische Finanzminister Yanis Varoufakis und der österreichische Schriftsteller Robert Menasse, der vor kurzem den Deutschen Buchpreis bekommen hat. Sie werfen der spanischen Regierung vor, das Recht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit zu verletzen und fordern von der EU, dagegen vorzugehen.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Viele im Netz sehen das Verhalten von Puigdemont sehr kritisch. Zum Beispiel Nutzer Pantau auf Welt.de. Puigdemont ist ein Paradebeispiel für die Politikklasse der heutigen Zeit. Verantwortung für sein Handeln, gerade stehen für seine Überzeugung, gehören offensichtlich nicht zu seinem Repertoire. Zündeln und dann abhauen, machen keinen Volkshelden. Facebook-Nutzer Klaus König meint, Puigdemont hat aus Eigennutz ein ganzes Volk durcheinander gebracht, um sich anschließend feige aus dem Staub zu machen. Und auf spiegel.de findet Nutzer Flux71, Puigdemont macht, was alle guten Populisten tun, er macht sich zum Opfer. Dass er Täter ist, dass er gespalten und gehetzt hat, interessiert ihn nicht. Einige Nutzer sehen das anders, zum Beispiel Tauschwert. Ich finde es falsch, den Mann zu verfolgen, nur weil er eine andere Meinung hat. Das ist nicht demokratisch. Gespräche mit ihm und seinen Anhängern wären angebracht. Und Denkermann guckt auf Zeit.de auf die katalanischen Ex-Regierungsmitglieder, die anders als Putschdämon vor Gericht erschienen sind. Der Kampf um die katalanische Sache ist verloren. Sich nun auch noch freiwillig verprügeln zu lassen, ist zwar mutig von den Ministern, aber nicht unbedingt klug.
Was sonst noch wichtig war?
In den USA hat die Bundesanwaltschaft den mutmaßlichen Attentäter von New York wegen Terrorismus angeklagt. In der Anklageschrift steht, der 29-Jährige sei mit einem Kleinlaster absichtlich über den Radweg gerast. 8 Menschen wurden dabei getötet, 12 verletzt. Der ermittelte Bundesstaatsanwalt John Kim.
In der kurzen Zeit seit dem Anschlag haben wir Belege zusammengetragen, dass der Mann seine Taten als Unterstützung für den IS-Terror beging.
Jetzt droht dem Angeklagten lebenslange Haft oder die Todesstrafe. Und die befürwortet auch US-Präsident Donald Trump. Er hat auch das Militärgefängnis Guantanamo ins Gespräch gebracht. Und Trump hat angekündigt, die Einreisekontrollen in den USA zu verschärfen und das Green Card-Programm zu beenden. Der mutmaßliche Täter ist vor 7 Jahren mit einer Green Card aus Usbekistan in die USA gekommen. Das Programm ist vor 27 Jahren von Demokraten und Republikanern gemeinsam ins Leben gerufen worden. Trump macht trotzdem jetzt die Demokraten verantwortlich. Der demokratische Minderheitsführer im Senat, Chuck Schumer, hat dem Präsidenten deshalb vorgeworfen, zu spalten und den Anschlag politisch auszunutzen.
Der Präsident sollte aufhören zu tweeten und stattdessen das Land führen. Die Amerikaner sehnen sich danach. Keine Spaltung und mit dem Finger auf andere zeigen.
Die Polizei verhört mittlerweile auch einen zweiten Mann, einen Bekannten des mutmaßlichen Täters, von dem sie sich mehr Informationen erhofft. In Großbritannien gibt es gerade eine ganze Reihe von Sexismusvorwürfen gegen Politiker und einen ersten Rücktritt, den von Verteidigungsminister Michael Fallon. Medien spekulieren jetzt, dass Fallon nicht der Einzige sein wird, der wegen eines Sexskandals gehen muss. Und auch Politiker wie die Labour-Abgeordnete Jess Phillips glauben, dass da noch mehr nachkommt.
Es fühlt sich an wie der Start eines großen Aufräumens, das alle Parteien und nicht nur die Regierung betrifft. Parlament und Demokratie sind mir wichtig und ich hoffe deshalb, dass dieses Aufräumen schnell vonstatten geht und wir am Ende eine Kultur haben, die besser für alle ist.
Fallon ist zurückgetreten, weil er vor 15 Jahren bei einem Dinner auf einem Parteitag einer Journalistin mehrmals die Hand aufs Knie gelegt haben soll. Er hat bei seinem Rücktritt von gelegentlichem Fehlverhalten in den letzten Jahren gesprochen. Die Journalistin selbst hatte das Ganze eher locker genommen. Sie hat auf Twitter von einer Hexenjagd in Westminster gesprochen. Und an der wolle sie sich nicht beteiligen. Im Netz kursiert mittlerweile eine Liste von etwa 40 britischen Politikern, denen sexuelles Fehlverhalten vorgeworfen wird. Da geht es um sexuelle Belästigung, um Vergewaltigung, aber laut Korrespondenten auch um einvernehmliche Affären. Die britische Premierministerin Theresa May will nächste Woche mit den Spitzen der anderen Parteien darüber beraten, wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Parlament besser vor sexuellen Übergriffen geschützt werden können. Und sie hat einen neuen Verteidigungsminister ernannt, Gavin Williams, war früher Finanzstaatssekretär. Die Sondierungsgespräche zur Jamaika-Koalition laufen nur schleppend. Jetzt haben sich CDU, CSU, FDP und Grüne beim Thema Landwirtschaft und Verbraucherschutz auf gemeinsame Eckpunkte geeinigt. Darin steht, dass alle Parteien eine vielfältige Agrarstruktur wollen. Trotzdem bleiben die Positionen sehr unterschiedlich. Die CSU will die Bauern schützen, die Grünen mehr Umweltschutz und Tierschutz. Und wie das finanziert werden soll, ist nicht klar. Die Parteien wollen heute noch über Klima- und Energiepolitik sprechen. Morgen wollen Union, FDP und Grüne eine erste Zwischenbilanz ziehen, bevor in der nächsten Woche eine zweite Sondierungsrunde beginnt.
Was noch wichtig wird?
Morgen wird in Malta die regierungskritische Journalistin Daphne Caruana Galizia beigesetzt. Die Regierung hat einen Trauertag ausgerufen. Die Bloggerin ist Mitte Oktober von einer Bombe in ihrem Auto getötet worden. Wer hinter der Tat steckt, ist weiter unklar. Die Journalistin hatte unter anderem einen Skandal um die sogenannten Panama Papers aufgedeckt. Dabei hat sie auch Mitarbeiter von Ministerpräsident Joseph Muscat beschuldigt, Briefkastenfirmen zu betreiben.
Und sonst in der Welt?
Lange Zeit war er der meistgesuchte Mann weltweit, Osama Bin Laden. Jetzt hat die CIA 470.000 Dokumente und Dateien aus seinem Besitz online gestellt. Die Daten waren im letzten Versteck des Al-Qaida-Führers in Pakistan gefunden worden. Dort hatte ihn 2011 ein US-Spezialkommando aufgespürt und getötet. Forscher haben schon angefangen, das gefundene Material auszuwerten, und sie werden nach eigener Aussage noch Jahre damit beschäftigt sein. Neben politisch Relevantem geben die Daten auch tiefe Einblicke in Bin Ladens Privatleben. Er hatte zum Beispiel eine Trickfilmsammlung und schaute sich Häkel-Tutorials an. Pornos sind auch dabei. Polygamie ist okay, solange die Regeln dafür eingehalten werden. So lässt sich das Urteil eines Gerichts in Pakistan lesen. Ein Richter in der Stadt Lahore hat einen Mann verurteilt, weil der eine zweite Frau geheiratet hatte, ohne dass seine erste Frau ihm das schriftlich erlaubt hatte. Der Angeklagte hatte vor Gericht damit argumentiert, der Islam erlaube ihm bis zu 4 Ehefrauen. Allerdings sieht das pakistanische Familienrecht eben auch ein Mitspracherecht der ersten Ehefrau vor. Auf dieses Mitspracherecht hatte sie gepocht und hat Recht bekommen. Der Mann kann aber noch Widerspruch gegen das Urteil einlegen. Die weibliche Menstruation. Irgendwie ist sie immer noch ein Tabuthema, sogar in den aufgeklärtesten Ländern. Das zeigt sich gerade in Schwedens Hauptstadt Stockholm. Die U-Bahn dort wird auch schon mal als längste Kunstgalerie der Welt bezeichnet, weil in 90 der 100 Stationen Ausstellungen zu sehen sind. In einer Station hängen jetzt seit einigen Wochen auch ein paar Bilder, auf denen Eiskunstläuferinnen zu sehen sind, in unterschiedlichen Posen, immer in Schwarz-Weiß gezeichnet und mit einem roten Fleck im Schritt. Unter einem Bild steht »It's alright, I'm only bleeding«. Im Netz überschlagen sich die Reaktionen darauf und die Ablehnung ist groß. Die einen fragen, wie sie das ihren 4-jährigen Kindern erklären sollen, andere sagen, sie wollten nicht jeden Tag an ihre Tage erinnert werden. Die Künstlerin Liv Strömquist sagte im schwedischen Rundfunk, sie sei daran gewöhnt, dass ihre Kunst Kontroversen auslöse. Und sie finde es gut, die nötige Diskussion über das Tabuthema anzustoßen.
Wissensnachrichten.
Boah, so eine Mücke hört sich fies an, kann lästig sein, sie kann aber eben auch gefährlich sein, denn viele Mücken übertragen Krankheiten. Katrin Silke aus den Wissensnachrichten. Forscher raten jetzt, das Geräusch der Mücke aufnehmen. Warum?
Weil diese kleine Mücke Teil eines großen wissenschaftlichen Projekts werden kann. Forscher aus Stanford wollen eine wachsende Datenbank mit Bürgerwissenschaftlern zusammen aufbauen. Und wenn ich jetzt mit meinem Smartphone die Mücke aufnehme und auf der Homepage der Forscher hochlade, dann gleichen die das Geräusch mit ihrem Soundarchiv ab und erkennen, aha, das ist also die ägyptische Tigermücke, die kann Gelbfieber übertragen oder Malaria und ja, die haben wir auch gerade eben gehört.
Wie können die denn die ägyptische Tigermücke von der gemeinen Stechmücke unterscheiden?
Das ist der Clou von diesem offenen Forschungsprojekt. Es gibt hunderte Mückenarten auf der Welt, aber sie haben sowas wie einen unverkennbaren Fingerabdruck, nämlich ihren Flügelschlag. Jede Mücke schlägt ihre Flügel unterschiedlich oft. Und die Frequenz deiner Audioaufnahme gleichen die dann mit dem Soundarchiv ab, die Forscher, und analysieren so die Verbreitung verschiedener Mückenarten auf der Welt. Und je mehr Leute mitmachen, desto genauer wird die Mückenlandkarte und desto besser kann man sich dann vor Mücken schützen.
Wir haben Infos zu diesem Projekt auch auf unserer Seite deutschlandfunknova.de/Nachrichten gestellt. Und jetzt machen wir aus der Mücke sozusagen Elefanten. Katrin, der asiatische Elefant ist vom Aussterben bedroht.
Genau, in Laos zumindest. Dort haben französische Forscher untersucht, warum es immer weniger asiatische Elefanten gibt und festgestellt, es fehlt offenbar an Mutterschutz und Elterngeld.
Was ist damit genau gemeint?
Viele Elefanten werden in Laos in Gefangenschaft gehalten und arbeiten in der Forstwirtschaft und sie werden in Nachbarländer exportiert, damit Touristen dann auf ihnen reiten können. Und für die Wissenschaftler ist das erstmal kein Problem, dass die Elefanten als Nutztiere eingesetzt werden. Aber eine Schwangerschaft bei einem Elefantenweibchen dauert 22 Monate und so eine Kuh, die säugt dann ihr Kalb nochmal 2 Jahre lang. In der Zeit fällt das Tier dann als Nutztier aus und in der Zeit verdient der Besitzer auch kein Geld mit ihr.
Und was könnte da die Lösung sein?
Die Lösung wäre ein wirtschaftlicher Anreiz für die Besitzer. Die Forscher schlagen staatliche Gelder vor, damit der Elefantenbesitzer einen finanziellen Anreiz hat, einen Ausgleich für die Ausfallzeit und es sich dann auch lohnt, einen jungen Elefanten großzuziehen.
Also ist schon quasi wie bei den Menschen. Zum Schluss hast du noch ein paar Sporttipps mitgebracht, die uns Menschen das Leben verlängern können.
Ja, diese Schlussfolgerung ist ein bisschen hochgegriffen, aber diese Sporttipps, die schaden wohl nicht. Eine Studie mit 80.000 Teilnehmern aus England und Schottland hat ergeben, dass Kraftsport sehr gut tut, besser als bisher bekannt. Und Kraftsport das Risiko, früh zu sterben, um 23% senkt. Und da ging es nicht nur um Fitnessstudio-Geräte, sondern regelmäßige, ganz einfache Übungen mit dem eigenen Körpergewicht. Also zum Beispiel Sit-Ups oder Liegestütze, die dann den Muskel aufbauen. Muskelaufbau fördern. Und der Muskelaufbau ist den Forschern zufolge ebenso wichtig für die Gesundheit wie Ausdauertraining, das fürs Herz-Kreislauf-System förderlich ist, wie zum Beispiel Radfahren oder Joggen.
Wetter.
Der Abend ist im Süden trocken, im Norden gibt es einzelne Schauer, nachts genau andersrum. Dazu gehen die Temperaturen auf 9 bis 4 Grad runter. Morgen sieht es dann erstmal überall grau aus, später gibt es aber immer mal wieder Wolkenlücken, dazu 9 bis 14 Grad, am Oberrhein bis 16.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.